NDR Info. Echo des Tages.
Schön, dass Sie uns zuhören. Ich heiße Sibylle Herbert. Generalsekretär Heil gibt sein Amt auf. Steinmeier verzichtet auf den Parteivorsitz, ist aber neuer Fraktionsvorsitzender. Die Spitze in der SPD, die verändert sich im Sauseschritt. Wir berichten und kommentieren in dieser Sendung. Die Spitzen der Fraktionen wurden heute auch in der FDP und in der CDU festgelegt. Überall werden Posten vergeben oder eben auch nicht. Es gilt auch für Schleswig-Holstein. Stegner wird trotz des herben Stimmenverlustes wieder Fraktionschef. In Thüringen hingegen ist noch alles offen, auch wenn dort schon vor Wochen gewählt wurde. In Sachsen aber war bei der heutigen Konstituierung des Landtags schon klar, der alte Ministerpräsident wird auch der neue. Und in Brighton in Großbritannien debattiert die Labour-Partei über ihr Führungspersonal bei der kommenden Wahl. All das heute im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die SPD sucht ihren Weg aus dem Wahldebakel und die Union und die FDP, die suchen ihren Weg in die Regierung. Schon am Montag werden die Koalitionsverhandlungen beginnen. Alle drei Parteien, also CDU, CSU und FDP, werden mit einer gleich großen Zahl an Vertretern in die Verhandlungen gehen. Zügig und gründlich soll das Regierungsprogramm auf die Beine gestellt werden. Vor dem 9. November, also dem 20. Jahrestag des Mauerfalls, möchte Angela Merkel gerne fertig sein. Heute wurden aber erst einmal die Fraktionschefs gewählt und vor allem bejubelt. Sabine Henkel aus Berlin dazu.
So sehen wohl Sieger aus, wie Guido Westerwelle. 14,6% von den Wählern und heute 100% von seiner Fraktion. Als es hieß, wer soll unser Fraktionsvorsitzender werden, stimmten alle anwesenden FDP-Abgeordneten mit Guido. Und der quittierte es mit Genugtuung.
Das ist eine ganz wichtige Rückendeckung, ein Rückenwind, den man in Verhandlungen sehr gut gebrauchen kann.
Gemeint sind die Koalitionsverhandlungen. Am Montag geht es los. Das hat Westerwelle mit Angela Merkel und Horst Seehofer so vereinbart. Den Fraktionsvorsitz hat er sich heute nur kommissarisch geben lassen, wegen des Rückenwinds. Denn Westerwelle will ja den Job wechseln und Minister werden. Ein anderer will Minister bleiben, Karl Theodor zu Guttenberg, der Stimmenkönig aus Bayern. Zur Fraktionssitzung nach Berlin kam er heute mit Horst Seehofer, dem Parteichef, der nicht von seiner Seite wich. Seehofer gibt den Spaßmacher. Für Guttenberg, scherzt er, hat er schon ein besonderes Ministerium ausgeguckt.
Wir machen diesmal nochmal den Versuch eines Superministeriums. Innen. Gesundheit können wir auch noch machen, oder? So, dürfen wir jetzt noch sagen, dass das alles Spaß war?
Dürfen Sie und auch erklären, warum die CSU so gut gelaunt ist bei dem Wahlergebnis. Die Erklärung bleibt Seehofer allerdings schuldig. Und auch in der CDU will heute keiner was von schwachen Ergebnissen hören. Wolfgang Bosbach zitiert aus der Tagesordnung der Unionsfraktion.
Heute wird gejubelt und Fraktionsvorsitzender gewählt. Der wird auch bejubelt. Ein erster parlamentarischer Geschäftsführer, der wird auch gejubelt. Alle werden bejubelt.
Alle, das sind Volker Kauder als Fraktionsvorsitzender, Peter Ramsauer als Landesgruppenchef der CSU und Norbert Röttgen als erster parlamentarischer Geschäftsführer. Alle wiedergewählt. Ob sie auch alle ihre Ämter in der Fraktion für 4 Jahre ausüben wollen oder nur für 4 Wochen, das beantwortete niemand. Die Frage aber stellt sich, denn zumindest Norbert Röttgen wird für ein Ministerium gehandelt. Und auch der Name Volker Kauder wird hin und wieder für ein Ministeramt genannt. Horst Seehofer will zu all dem heute nichts sagen.
Jetzt ist wichtiger, dass das, was wir in der Wahl gesagt haben, auch Realität wird. Und es wird.
Und es wird zunächst mal verhandelt. Für Angela Merkel und Horst Seehofer sind Koalitionsverhandlungen nichts Neues. Guido Westerwelle aber ist zum ersten Mal dabei, wenn ein Regierungsprogramm aufgestellt wird. Aber Westerwelle wäre nicht Westerwelle, wenn er deswegen nervös würde.
Es soll jetzt nicht unbescheiden klingen, aber ich bin jetzt seit 8 Jahren Parteivorsitzender der drittgrößten Partei in Deutschland. Die Deutschen haben mir das zugetraut und ich bitte auch die anwesenden Journalisten, es mir ansatzweise zuzutrauen.
So klingen eben Sieger.
Willy Brandt war 23 Jahre Parteivorsitzender der SPD, aber ab 1987 war der Verschleiß dann groß. Vogel, Eggenholm, Scharping, Lafontaine, Schröder, Müntefering, Platzek, Beck, wieder Müntefering. Sie alle waren etwas länger oder auch kürzer Parteichef der Sozialdemokraten. Und nun? Inzwischen scheint klar, dass der neue Parteivorsitzende nicht Frank-Walter Steinmeier heißen wird. Der wurde heute Abend aber zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Doch das war längst nicht alles, was heute passierte. Hubertus Heil, der Generalsekretär, legte auch noch sein Amt nieder. Der heutige Tag hatte es in sich. Mehr zur SPD von Rüdiger Becker.
Dass Frank-Walter Steinmeier der neue Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und damit der Oppositionsführer ist, geriet heute fast in den Hintergrund. Denn die Frage, wie es an der Parteispitze weitergehen soll, lag zentnerschwer über der heutigen Auftaktsitzung der neuen stark dezimierten Fraktion. Die Gerüchteküche brodelte, doch als der mit fast 89% gewählte Fraktionschef vor gut einer Stunde aus dem Fraktionssaal kam, war von ihm kein Wort dazu zu hören.
Ich habe heute bei diesem Abstimmungsergebnis, das ein hohes Maß an Vertrauen enthält, wofür ich mich bedanke, aber auch viel Hoffnung und Verpflichtung, die ich spüre, bei den Mitgliedern der Fraktion nicht nur bedankt, sondern gesagt, dass wir ab sofort daran arbeiten, dass dieses für die SPD eine möglichst kurze Oppositionszeit wird.
Dass Steinmeier zuvor in der Fraktionssitzung davon gesprochen haben soll, nicht zusätzlich für den Parteivorsitz zu kandidieren, wollte er selbst nicht bestätigen. Auch viele andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fraktionssitzung hielten sich da vollkommen bedeckt. Nur der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Finanzexperte Joachim Poss machte dazu eine Andeutung.
Man konnte vorhin eine Äußerung von ihm so verstehen.
Wenn Mikrofone und Kameras abgeschaltet waren, gab es dann doch die eine oder andere Information zu hören, die über das reine Spekulieren hinausgeht. Die Oppositionsarbeit soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Partei- und Fraktionsvorsitz bleiben also getrennt. Dass Franz Müntefering sich auf dem Parteitag in Dresden nicht zur Wiederwahl stellen wird, deutete sich schon gestern an. Dass es auf Sigmar Gabriel als Nachfolger zuläuft, ist ein offenes Geheimnis, auch wenn sich keiner dazu äußern will. Klartext redete wie immer nur Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der am Rande der Sitzung seinen eigenen Rückzug aus den vorderen Reihen der Partei verkündete.
Das Motiv liegt auf der Hand, nach einer solchen Niederlage auch Raum zu machen, Platz zu machen für diejenigen, die in jüngeren Jahren Funktionen übernehmen müssen. Mein Mandat werde ich selbstverständlich annehmen. Insofern ist das kein vollständiger Abschied aus der Politik, aber aus der ersten und zweiten Reihe trete ich damit zurück, um Platz zu machen für andere.
Auch Generalsekretär Hubertus Heil ist auf dem Rückzug. Auch er tritt nicht mehr an.
Ich werde im Amt bleiben bis zum Parteitag, diesen SPD-Bundesparteitag ordentlich vorbereiten, mithelfen, dass die SPD sich damit für die Arbeit in den nächsten Jahren gut aufstellen kann, dass wir zu neuer Stärke kommen.
Also wird sich die Parteispitze völlig neu sortieren. Es bleibt spannend in der SPD. Nur die einzig wirklich bestätigte Nachricht ist die Wahl Frank-Walter Steinmeiers zum Fraktionsvorsitzenden.
Die SPD befindet sich zurzeit in einer Krise. Und eine Krise, das ist Folgendes. Es gibt eine dringende Notwendigkeit zu handeln, ein Gefühl der Bedrohung, ein Anstieg an Unsicherheit, Dringlichkeit und Zeitdruck. Und das Ergebnis, das in dieser Krise getroffen wird, ist von prägendem Einfluss für die Zukunft. Demnach kann man verstehen, warum Spitzenpositionen in der SPD für solchen Diskussionsstoff sorgen. Wird mit den heutigen Entscheidungen die Partei aus dieser Krise geführt? Lioba Werrelmann hat dazu folgende Ansicht.
So wird das nichts. Noch am Wahlabend greift sich der, der das schlechteste SPD-Wahlergebnis der gesamten Nachkriegszeit eingefahren hat, den Fraktionsvorsitz. Zwei Tage später ist er im Amt und hat als Morgengabe immerhin auf den Parteivorsitz verzichtet, den Franz Müntefering sowieso nur Stückchen für Stückchen und unter großem Murren freimacht. Sie sollten sich ein Beispiel an Peer Steinbrück nehmen. Der hat offensichtlich schon lange mit sich ausgemacht, dass er fortan einfacher Abgeordneter sein will. Wohlgemerkt, Peer Steinbrück, der Krisenmanager, zu Zeiten, als die Deutschen um ihr Sparbuch fürchteten, der Star der Großen Koalition. Steinmeier und Müntefering aber kleben an der Macht. Wie peinlich. Sie hatten ihre Chance, sie haben sie vertan. Sollen sie sich doch einmal umgucken, wer ihnen mit dem Zeugnis, das die Wähler ihnen ausgestellt haben, jetzt noch einen Job gibt. Stattdessen wird Generalsekretär Hubertus Heil vor die Tür gesetzt. Ein Bauernopfer. Heil war entmachtet, seit Müntefering ihm seinen Bundesgeschäftsführer Kajo Wasserhöfel vor die Nase gesetzt hatte. Zum Glück aber scheinen im Moment in der SPD die Kräfte, die den Umbruch wollen, größer und größer zu werden. Im besten Fall gibt es nun erst einmal ein heilloses Durcheinander und ein kreatives Chaos. Ein Chaos, in dem all das diskutiert und beschimpft und beweint werden könnte, was schiefgelaufen ist. Zuallererst die verheerenden Auswirkungen der Agenda 2010. Dann die bitteren Folgen des Regierens mit dem politischen Feind, der Union. Und dann die bislang komplett gescheiterte Auseinandersetzung mit der Linkspartei. Das Verdammen und das Ignorieren, das die Linkspartei groß und die SPD klein gemacht hat. Die SPD braucht eine neue Richtung, eine, die auch zurückguckt, dorthin, wo die Wurzeln sind. Und sie braucht neue Chefs. Denn was genau ist mit den Genossen in den letzten Jahren passiert? Sie hatten Chefs, die brutal ihre Ideen durchsetzten und jedes Aufbäumen dagegen durch einen gut funktionierenden Machtapparat unterdrückten. Siehe Schröder, siehe Müntefering. Oder sie hatten Chefs, die wenige Ideen hatten und die gleichzeitig selber von einem brutal funktionierenden Machtapparat in der Parteizentrale unterdrückt wurden. Siehe Kurt Beck, eigentlich noch schlimmer. Angesichts dessen, was die Genossen hinter sich haben, wäre ein bisschen kreatives Chaos jetzt eine feine Sache. Am Ende, im besten Fall, hätte man sich ausgesöhnt mit den Folgen der Agenda 2010 und der Großen Koalition. Und man hätte sich vereinigt mit einer geläutert demokratischen Linkspartei, ohne die man eh nie wieder an die Macht kommt. Und bei all dem hätten sich Persönlichkeiten hervorgetan, die in der Lage waren, diesen schwierigen Prozess zu moderieren, zu führen gar. Das wären dann die neuen Spitzensozis, ausgewählt allein nach ihren Fähigkeiten. Man wird ja wohl mal träumen dürfen.
Die Veränderungen der SPD kommentierte Lioba Werrelmann. Sie hören WDR 5 und NDR Info. Landtage konstituieren sich, Fraktionschefs werden gewählt, Koalitionsverhandlungen terminiert. Es ist viel Bewegung in Bund und in den Ländern. Das gilt auch für Schleswig-Holstein. Da wird grünes Licht von der CDU für Verhandlungen mit den Liberalen gegeben. Zügig und schnell sollen auch dort die Verhandlungen ablaufen mit dem schwarz-gelben Bündnis. Auch die Fraktionsspitzen wurden heute bestimmt. Die Personalentscheidung zählt Uwe Nieber auf.
Wahlanalyse, Fraktionspersonalien, Kabinettsspekulationen. Schleswig-Holsteins Parteien bereiten sich auf die neue Legislaturperiode vor. CDU, SPD und FDP haben bereits die ersten Führungsposten vergeben. Umweltminister Christian von Bötticher wird neuer Fraktionschef der CDU. Nächster Schritt auf dem langen Weg vom politischen Kronprinzen zum Amtsnachfolger von Regierungschef Peter-Harry Carstensen. Von Bötticher kommt nun die Scharnierfunktion zwischen Regierung und CDU-Fraktion zu.
Ja, vor allen Dingen ist es schwierig, eine Mehrheit zu organisieren, die insgesamt in einer Koalition nur 3 Sitze beträgt. Das ist nicht viel. Dazu gehört am Ende eine große Disziplin, auch bei den Abgeordneten. Das ist nicht einfach, wenn es hier eine Mischung gibt zwischen Jung und Alt, zwischen Neu im Parlament und älteren Parlamentariern. Da wird sich einiges am Anfang auch erst einruckeln müssen. Das muss jetzt organisiert werden. Das sehe ich als Herausforderung, auch als keine einfache Arbeit. Aber wenn es auch einfach wäre, dann könnte es jemand anders machen, habe ich immer gesagt. Und das gilt für diese Arbeit ganz genauso.
Gemeinsam mit von Bötticher soll sein FDP-Amtskollege Wolfgang Kubicki, er wurde einstimmig bestätigt, die Disziplin der beiden Regierungsfraktionen und ihrer 3-Stimmen-Mehrheit sichern. Ihr wichtigster Gegenspieler dabei, der Sozialdemokrat Ralf Stegner. Als wiedergewählter Vorsitzender der stärksten Oppositionsfraktion, jedes vierte Mitglied stimmte für ihn, ist er automatisch Oppositionsführer.
Ich sehe das als Vertrauensbeweis, auch als Aufmunterung. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist es natürlich auch trotzdem auch ein ehrliches Ergebnis, weil nach einer solchen krachenden Wahlniederlage wären Ergebnisse, die in der Nähe der Dreistelligkeit sind, auch ein bisschen eigenartig. Und deswegen fühle ich mich mit den 80% sehr wohl. Ich sehe das als einen Punkt, der mich ermuntert, meine Aufgabe als zukünftiger Oppositionsführer auch mit aller Kraft dann anzugehen, fühle mich da getragen von der Zustimmung meiner Fraktion.
Die SPD werde der Regierung Paroli bieten, sie kontrollieren und möglichst bald wieder ablösen. Im Kieler Regierungsviertel ist derweil das Rätselraten um Regierungsposten in vollem Gang. Nur eine Position steht definitiv nicht zur Disposition, die von Ministerpräsident Carstensen. Er wird bei der ersten Sitzung des neuen Kabinetts womöglich das einzig vertraute Gesicht sein. Die amtierenden Minister werden dann andere Funktionen wahrnehmen. Umweltminister von Bötticher ist dann, wie gesagt, CDU-Fraktionschef. Wirtschaftsminister Biel kehrt zur Industrie- und Handelskammer zurück. Und Finanzminister Wiegerts Verbleib in der Regierung ist nach dem vorläufigen Veto der FDP fraglich. CDU-Insider und politische Beobachter spekulieren darüber, dass er mit Rückendeckung vom Regierungschef Innenminister oder Landtagspräsident werden könnte.
Schwarz-Gelb, das ist auch die Regierungsfarbe in Sachsen. Die FDP schenkte ihrem neuen Koalitionspartner nicht etwa einen Blumenstrauß. Nein, der alte und neue Regierungschef Stanislaw Tillich bekam einen Nussknacker in diesen Farben. Ein Nussknacker, der stehe für Kraft und Entschlossenheit. Jede noch so harte Nuss werde damit geknackt. In Dresden hat der Landtag heute seine erste Sitzung und wählte den Ministerpräsidenten. Tillich bekam aber nicht alle Stimmen. Es gab Abweichler, wie Uta Decko-Kindermann berichtet.
Zwar hatte Stanislaw Tillich das Amt des sächsischen Ministerpräsidenten bereits seit 2008 inne, doch bis zu dieser Landtagswahl war es nur vom zurückgetretenen Georg Milbrath ererbt und nicht erkämpft. Nun hat er zwar das Wahlergebnis der Union nicht verbessert, aber sie hat den ungeliebten Koalitionspartner SPD eintauschen können gegen die FDP. Und wo die Opposition heute noch über die zwei fehlenden Stimmen für Tillich aus den eigenen CDU-FDP-Reihen heute bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten lästerte, da verteidigte FDP-Chef Holger Zastrow.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Start für die Koalition, dass es mal zwei Abweichler gibt. Das kann es ja immer geben. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der vielleicht auch ein bisschen enttäuscht ist, auch von seinen persönlichen Aussichten her. Oder es gibt vielleicht auch zwei, die wieder mal den Wahlzettel nicht verstanden haben. Aber das ist eine ganz andere Zeitrechnung noch als zu Georg Milbrads Zeiten. Was war das damals für ein Gezerre? Und jetzt gibt es doch eine Klarheit. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen für die neue Verlässlichkeit auch dieser Koalition.
So sah auch Tillich sein Wahlergebnis. Wer die Abweichler waren, würde ihn nicht interessieren, meinte er gelassen.
Das weiß ich nicht und am Ende will ich es auch nicht wissen, sondern ich will mit allen Abgeordneten gut zusammenarbeiten. Nicht nur mit denen der Koalition, sondern auch mit denjenigen, die Interesse haben an einem Freistaat Sachsen in Demokratie und Freiheit.
Mit Augenmaß und Leidenschaft wolle er sein Amt versehen. Die demokratische Opposition gratulierte artig und Oppositionsführer André Hahn von den Linken hängte gleich ein Versprechen dran.
Ja, dem Ministerpräsidenten erwartet eine harte Opposition. Wir sind sehr unzufrieden mit dem, was Schwarz-Gelb im oberflächlichen Koalitionsvertrag vorgelegt hat. Von daher wird er sich einrichten müssen, dass wir uns hart mit ihm auseinandersetzen. Das ist unsere Aufgabe.
Und wo besonders in den Monaten vor der Wahl die sächsische Opposition eher gespalten war, weil die FDP schon lange auf die Regierungsbank schielte, da könnte nun bald ein linker Wind wehen. Allerdings müsse die SPD nach diesem miserablen Wahlergebnis zunächst einmal sich selbst neu orientieren und aufstellen, meint SPD-Fraktionschef Martin Dulich.
Mir geht es darum, ein eigenständiges Profil für die SPD zu erarbeiten. Aber ich denke, dass es durchaus mehr Anknüpfungspunkte auch mit den Linken geben wird in Zukunft.
Die Grünen werden es wohl halten wie bisher, in Sachsen eher pragmatisch. Und was den Umgang mit der NPD angeht, da haben die Demokraten im Landtag heute ein gutes Zeichen gesetzt. Der Kandidat der NPD bei der Wahl zum Ministerpräsidenten erhielt 8 Stimmen. Genau die 8 Stimmen der eigenen Fraktion. Der von ihnen erhoffte Eklat blieb also aus. Anders als noch vor 5 Jahren gab es diesmal keine fremden Stimmen für die Rechtsextremen.
Ob die SPD in Thüringen nun mit den Linken eine Regierung bilden wird? Eine schwarz-gelbe Bundesregierung bringt jetzt wieder Schwung in diese Debatte. Bisher hatte die SPD ein solches Bündnis ja immer strikt abgelehnt. In Thüringen trat der vor 4 Wochen gewählte Landtag zu einer ersten Sitzung zusammen. Aber wer dort mit wem regiert, das ist noch nicht geklärt. Frank Politz informiert uns über den aktuellen Stand der Debatte.
Zum Auftakt mahnende Worte von Klaus von der Krone. Als Alterspräsident eröffnete er die erste Sitzung des neuen Parlaments und betonte dabei:
Wir sind nicht die Herren unseres Landes, wir sind dessen Diener. Wir müssen dem Wohl Thüringens mit all unseren Kräften dienen. Dienen heißt, die beste politische Lösung und den besten Weg für unser Land zu finden.
Danach dann die Neuwahl des Landtagspräsidiums. Das besteht jetzt, anders als zuvor, aus gleich 4 Stellvertretern, jeweils einen seitens der Linken, der SPD, der FDP sowie den Grünen. Und natürlich aus der Präsidentin. Birgit Dietzel ist das nun. Mit 70 von 87 Stimmen wurde die bisherige Finanzministerin zur Nachfolgerin von Dagmar Schipanski gewählt. In ihrer anschließenden Rede sprach sich die CDU-Frau unter anderem für mehr Transparenz und Bürgernähe aus. Zudem sagte sie:
Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Demokratiebewusstsein in allen Bereichen der Gesellschaft, von der Kita bis zur Erwachsenenbildung, zu fördern. Demokratie entsteht im Kopf.
Nach der Präsidiumswahl verabschiedeten die nunmehr 5 Landtagsfraktionen eine gemeinsame Erklärung für ein demokratisches, tolerantes und weltoffenes Thüringen. In dem Papier, das sich vor allem gegen Rechtsextremismus richtet, wird die künftige Regierung aufgefordert, einen neuerlichen Vorstoß für ein NPD-Verbot, so er denn kommt, zu unterstützen. Was fehlte bei der ersten Landtagssitzung, das war die Vereidigung eines neuen Kabinetts. Grund dafür die bekanntlich immer noch offene Frage der Regierungsbildung. Die CDU hofft weiter auf eine große Koalition, aber auch Rot-Rot-Grün ist nach wie vor möglich. Dafür jedoch, so heute Astrid Rothe-Beinlich von den Grünen, seien noch dicke Bretter zu bohren. Und zur wieder aufgeflammten Streitfrage des Ministerpräsidentenamtes erklärte Bodo Ramelow von den Linken nur:
Ich äußere mich zu Personalfragen überhaupt nicht. Das habe ich die ganze Zeit getan.
Zur gleichen Frage, nach der des künftigen Regierungschefs, sagte SPD-Vormann Christoph Matschi:
Es geht nicht um meine Person, es geht um eine handlungsfähige, tragfähige Regierung mit einem
Ministerpräsidenten an der Spitze, der gute Politik für Thüringen machen kann.
Morgen Abend wird voraussichtlich auch in diesem Punkt etwas mehr Klarheit herrschen. Dann nämlich will die Spitze der Landes-SPD entscheiden, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen.
Gordon Brown, britischer Premierminister, hat die Wahlen in Deutschland mit Sicherheit intensiv verfolgt. Er könnte Steinmeier beispielsweise anrufen und ihn fragen, wie sich das denn anfühlt, wenn man nur so wenig Zustimmung von den Wählern erhält. Den Umfragen sagen Brown und seiner Labour-Partei ein ähnliches Schicksal wie das der SPD voraus. Im kommenden Frühjahr sollen Parlamentswahlen stattfinden. Selbst in der eigenen Partei ist Brown umstritten. Umso bedeutender ist seine Rede vor dem Labour-Parteitag in Brighton. Thorsten Huhn, unser Korrespondent, ist vor Ort.
Brown begann kämpferisch.
It is the fighters and believers who change the world.
Es sind die Kämpfer und die Gläubigen, die die Welt verändern. Wir haben die Welt schon verändert und wir werden die Welt wieder verändern. Dann nahm der Premier auf den politischen Gegner Bezug, auf die Konservativen, die unter ihrem Chef Cameron in den Umfragen mit 36% weit vor der Labour Party liegen und, so sieht es im Moment aus, auf einen sicheren Sieg bei den nächsten Wahlen zusteuern, die voraussichtlich im Mai nächsten Jahres stattfinden werden. Labour kommt derzeit in den Umfragen nur auf 24%.
Our country faces the biggest choice.
Unser Land steht vor der wichtigsten Wahl seit Generationen. Deshalb müssen wir kämpfen. Nicht weglaufen, nicht nachgeben, nicht aufgeben, sondern kämpfen. Kämpfen, um für Großbritannien zu gewinnen. So etwas kommt an bei den Delegierten, die in den vergangenen Tagen einen ziemlich mutlosen Eindruck machten, trotz des schönen sonnigen Wetters im Seebad Brighton, wo das Konferenzzentrum direkt am Meer liegt. Die Delegierten wollen kämpferische Töne hören. Zu oft ist ihnen Gordon Brown zu verkopft, zu intellektuell. Der Premier verwies auf die Erfolge seiner Regierung im Umgang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, auf die Sicherung von Arbeitsplätzen, auf die Hilfen für Sparer und geringverdienende Hausbesitzer, die Gefahr liefen, ihr Häuschen zu verlieren. Dann äußerte sich Brown zum Problem der hohen Verschuldung des Landes.
But there are only two options on tax and spending.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was die Ausgaben und die Steuern angeht. Und nur eine von ihnen nützt der hart arbeitenden Mehrheit der Briten. Die eine ist, die öffentlichen Leistungen zu kürzen. Das ist der Ansatz der Konservativen. Die andere ist, das Defizit zu verringern, aber dabei die öffentlichen Leistungen zu erhalten oder sogar auszubauen. Und das ist der Ansatz von Labour. Wir werden die Steuern für die Reichsten erhöhen und sparen, wo wir können. Und wir werden die Sozialversicherung 2011 um 0,5% erhöhen. Auch bei weiteren Punkten machte der Premierminister deutlich, dass er vor allem den Geringverdienern helfen will. Die Renten sollen steigen und auch die Mindestlöhne erhöht werden. Damit versuchte er, sich von den Konservativen klar abzugrenzen. Nachdem er noch eine Reihe weiterer Projekte aufgezählt hatte, endete Brown mit einem Aufruf an seine Parteifreunde. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, aufrecht zu stehen, zu kämpfen, zu gewinnen und dem Land zu dienen. Ob diese Rede der Partei nun genügend Auftrieb und Mut gibt und ob sie die Wähler draußen im Land erreicht, das bleibt abzuwarten. Es gibt zwar im Moment keinen führenden Labour-Politiker, der zu erkennen gegeben hätte, dass er Brown herausfordern will. Aber es ist durchaus denkbar, dass es doch einer wagt, wenn Umfragewerte und Stimmung nicht besser werden und alles auf eine desaströse Niederlage bei den Wahlen hinausläuft. Dann könnte doch einer den Aufstand wagen. Schon jetzt zeigen Umfragen, dass Labour mit einer Reihe anderer Politiker an der Spitze besser abschneiden würde als mit Brown.
So paradox es klingen mag, braucht man für einen Frieden in Afghanistan mehr Truppen? Der Kommandeur der internationalen Afghanistan-Truppen, US-General McChrystal, ist dieser Auffassung. Er will Tausende zusätzlicher Soldaten. Die EU-Verteidigungsminister in Göteborg stehen allerdings diesem Wunsch eher skeptisch gegenüber. Das gilt auch für Bundesverteidigungsminister Jung. Christoph Brössel berichtet über den zweiten und letzten Tag des EU-Verteidigungsministertreffens in Göteborg.
Die Länder der Europäischen Union warten ab. Mehr Truppen möchte niemand freiwillig nach Afghanistan schicken. Der dänische Verteidigungsminister Garde sagte, mehr als die 850 Soldaten könne sein Land nicht beisteuern. Auch die Niederländer sind zurückhaltend. Und der belgische Außenminister de Krem sagte, Europa sei in Afghanistan schon stark präsent. Mehr Unterstützung sei im zivilen Bereich denkbar.
Well, EU is already present in a considerable way, but I think still a lot of work needs to be done on the civil
political component of that presence, and I think that the union can play a role over there.
Ähnlich zurückhaltend zeigte sich Bundesverteidigungsminister Jung. Er wolle zunächst die Debatte um eine Verstärkung des Afghanistan-Einsatzes in den USA abwarten. Mehr Engagement im zivilen Bereich möchte die EU auch in Somalia leisten. Dort kreuzen über 20 Kriegsschiffe vor der Küste, um Handelsschiffe vor Piraten zu schützen.
Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir sozusagen auch im vernetzten Ansatz das sehen, das heißt im Klartext nicht nur auf See, sondern auch die Unterstützung an Land. Und deshalb habe ich diesen französischen Vorschlag auch unterstützt im Hinblick auf die Ausbildung entsprechender Kräfte, die sie natürlich ins Gesamtkonzept einfügen.
Es geht um die Ausbildung von Polizisten und Soldaten für die Sicherheit im politisch instabilen Somalia. Der EU-Außenbeauftragte Solana soll nun prüfen, wie eine solche gemeinsame Trainingsmission aussehen könnte. Mit der Gemeinsamkeit hapert es bei den Battle Groups. Das sind Kampfverbände, die für ein halbes Jahr abwechselnd von EU-Mitgliedstaaten aufgestellt werden und schnell in Krisenregionen verlegt werden sollen. Doch geschehen ist das noch nie. Denn schon eine Nein-Stimme im Rat der Minister verhindert den Einsatz. Zu teuer und ungenutzt klagen die Schweden. Der schwedische Verteidigungsminister und Ratsvorsitzende Tolgfors. Wenn ein Land, das gerade die Battlegroups stellt, seine Soldaten für einen anderen europäischen Einsatz nutzen möchte, sollte das möglich sein.
Okay, with the council in general.
Doch dagegen hat sich Bundesverteidigungsminister Jung ausgesprochen.
Ich kann nachvollziehen, dass gut ausgebildete Kräfte, die sozusagen bereitstehen, dass man die gegebenenfalls auch in einer anderen Situation, wenn Bedarf vorhanden ist, auch einsetzen will. Aber das muss im europäischen Konzert erfolgen.
Also mit Zustimmung aller. Deshalb dürften die Battlegroups erst einmal weiter ungenutzt in Bereitschaft stehen.
Was machen Schüler, wenn sie während der Schulzeit ein Gebet sprechen wollen? In einer säkularisierten Gesellschaft wie der deutschen war das bisher kein wirkliches Problem. Nun aber hat ein muslimischer Schüler geklagt, er wolle in der Schule sein islamisches Gebet verrichten. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte zu entscheiden, Susanne Gugel kennt das Urteil.
Zur Urteilsverkündung war der 16-jährige Yunus M. nicht mehr erschienen. Doch während der Verhandlung saß er in Jeans und schwarz gestreiftem Hemd, die Schultern eingezogen, etwas schüchtern neben seinen beiden Anwälten. Als die vielen Mikrofone und Kameras der Journalisten auf ihn gerichtet wurden und er gefragt wurde, warum er sein Mittagsgebet denn in der Schule verrichten wolle, sagte er kurz und knapp,
weil es meine religiöse Pflicht ist.
Zwar gebe es im Islam die Möglichkeit, so der hinzugezogene islamwissenschaftliche Sachverständige, das Mittagsgebet zu verschieben und mit dem Nachmittagsgebet zusammenzulegen, etwa bei einem Chirurgen, der mitten in einer Operation stecke. Doch letztlich sei es Auslegungssache eines jeden Moslem, ob die äußeren Umstände für ihn ein Verschieben rechtfertigten. Yunus M., so sahen es am Ende die Richter, konnte glaubhaft machen, dass es für ihn eine religiöse Verpflichtung sei, auch während der Schulzeit nicht gänzlich auf das Beten zu verzichten. Seine strenge Gläubigkeit hatte er zuvor unter Beweis stellen und einige Fragen der Richter beantworten müssen. Ja, er bete fünfmal am Tag, er nehme das Fasten ernst und er gehe fast jeden Tag in die Moschee. Die Richter urteilten am Ende, die Neutralitätspflicht staatlicher Schulen verbiete es nicht, den Schüler einmal am Tag außerhalb der Unterrichtszeit sein Mittagsgebet auf dem Schulgelände verrichten zu lassen. Das sei auch schulorganisatorisch zumutbar. Von einem Anspruch auf einen konkreten Gebetsraum war jedoch nicht die Rede. Die Anwältin der Senatsbildungsverwaltung hatte dagegen argumentiert, das Zulassen des Gebets gehe über das reine Dulden durch die Schule hinaus. Es bedeute faktisch, dass die Schule dafür einen Raum zur Verfügung stellen müsse. Wenn auch andere Schüler diesen Anspruch geltend machen würden, stoße man schnell an organisatorische Grenzen. Nach der Urteilsverkündung sagte der Sprecher der Senatsbildungsverwaltung Jens Stiller, man sehe das Urteil als Einzelfallentscheidung an, befürchte jedoch, dass es Präzedenzwirkung haben könne.
Das war das Echo des Tages am 29. Oktober. Morgen gibt es wieder ein Echo auf WDR 5 und NDR Info. Bleiben Sie bei uns, auch wenn ich jetzt gehe. Ich heiße Sibylle Herbert. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.